fear the dead and don't fear me.
Das ist ein Ausschnitt aus einem Trailer von As Deep as the Grave, ein Film, der für Diskussionen sorgen wird. Herzlich willkommen, ich bin Anna Patacek. Das Besondere an diesem US-amerikanischen Historiendrama ist, dass der Schauspieler Val Kilmer darin zu sehen sein wird. Dabei ist er 2025 an Krebs gestorben. Das Filmset hat er nie betreten. Kilmer wurde per KI eingefügt. Die Oscar Academy hat schon reagiert. Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-Schöpfungen verliehen, heißt es. Trotzdem ist die Kulturwelt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Umbruch. Sie verändert die Arbeit von Kreativen. Und darum geht es in diesem Kulturspezial. Auch in der Literaturbranche ist KI längst angekommen. Es gibt Bücher und Kurzgeschichten, die zu 100% von Sprachmodellen erstellt wurden. Macht die KI Autorinnen und Illustratoren, Übersetzerinnen und Lektoren also schon Konkurrenz? Das hat unsere Kulturreporterin Corinne Orlowski, die Buchinfluencerin und Programmleiterin im Verlag Kiepenheuer & Witsch, Mona Lang, gefragt.
Nee, absolut nicht. 0,0. Und sie kann so vieles auch nicht. Also ich finde es toll, mir macht total Spaß, damit rumzuprobieren. Das ist super hilfreich. Aber so ganz konkret Texte damit zu machen oder Texte damit zu bearbeiten, das ist noch wirklich überhaupt nicht weit genug.
Die Sorge, dass Bücher bald zunehmend von einer KI geschrieben werden, sieht Mona Lang noch nicht. Vor einem Jahr hat sie das Verlagsimprint Kiwi Space an den Start gebracht. Das Label soll das literarische Programm von Kiepenheuer & Witsch um die aktuell so gefragten New Adult Titel erweitern. Von Romance über Horror bis hin zu populärem Sachbuch. Für die Konzeption des Imprints hat Mona Lang aber viel mit der KI gesprochen.
Gib mir mal irgendwie einen Vibe. Was muss eigentlich ein Imprint heute haben, um sich abzusetzen von anderen?
Herausgekommen ist eine Marke, unter der nicht nur Bücher erscheinen, sondern die auch eine Community werden will. Mit deutschlandweiten Silent Reading Partys und digitalen Buchclubs. Monatlich schreibt Mona Lang einen Newsletter. Das Besondere, die Bücher des Imprints werden von der Zielgruppe für die Zielgruppe kuratiert. Langs Kolleginnen sind hauptsächlich Anfang 20. Und die...
Die haben gar keine Lust auf KI. Wir würden bei Space kein KI-Cover machen oder so, ne? Weil das wäre für die Zielgruppe total daneben. Die wollen das ja gerade manufactured und aufwendig, schön gestaltet. Die Bücher sind ja auch oft teuer mit Farbschnitt und so weiter. Also das muss jetzt quasi wieder ganz bibliophil sein. Und die möchten am liebsten wissen, wer ist die Illustratorin und kann ich dir auf Instagram folgen, so nach dem Motto.
Im Verlag werden trotzdem alle ermuntert, KI zu nutzen. Sie soll Zeit sparen, Inspiration liefern und beispielsweise im Kundenservice helfen. Beim Erstellen von Pressespiegeln oder im Marketing. Wie viele Exemplare sollen gedruckt werden? Wie könnte man die Bücher am besten an die Lesenden bringen? Die KI ist der Analysetool und Sparringspartner zugleich.
Also es ist wie ein Mitarbeiter quasi, ein junger Mitarbeiter, der auch seine Informationen mit reingibt.
Aber allzu oft macht die KI noch Fehler. Mona Lang muss die Ergebnisse oft kontrollieren.
Zum Beispiel zu Thema XY, welche Titel gibt es international dazu? Dann halluziniert die KI total gerne, wo ich irgendwie denke, das finde ich so seltsam, weil das sind Daten, die eigentlich überall verfügbar sind. Aber dann erfindet der manchmal so Bücher, die es gar nicht gibt oder die gar nichts damit zu tun haben.
Mittlerweile führen auch Langs Autorinnen und Autoren kreative Hintergrundgespräche mit der KI. Als Feedbackpartnerin unterstützt sie bei der Figurenentwicklung bis hin zu detaillierten Reisefragen.
Ich hatte jetzt das Beispiel bei irgendwem, da ist eine Figur, ich sag jetzt mal irgendwie in Urlaub gefahren oder so und die hatte halt dann so einen vollen Urlaubstag und dann hat die KI zum Beispiel dabei geholfen, ist das realistisch, dass man, ich sag jetzt mal den Louvre, Moulin Rouge und Versailles an einem Tag schafft und müsste man dann mit der Bahn fahren oder nicht?
Die KI ist auch schon sehr gut darin, Handlungsstrukturen neu zu denken. Einen Marvel-Plot mit verschiedenen neuen Superhelden könnte sie in kürzester Zeit entwickeln. Doch die Nachteile überwiegen. Die KI produziert generische Inhalte. Die Dialoge sind oft viel zu statisch. Insbesondere urheberrechtliche Fragen stellen die Buchbranche gerade vor Herausforderungen. Denn auf Basis welcher Texte wurde die KI trainiert? Um das Problem zu umgehen, hat die Verlagsgruppe, zu der auch Kiwi Space gehört, in eine geschlossene KI investiert, in der die Daten nicht nach außen dringen. Die KI hilft also weniger bei der kreativen Arbeit des Büchermachens, sondern ist Ideengeber hinter den Kulissen.
Sie hören das rbb24 Inforadio, ein Kulturspezial zur Frage, wie die Zukunft der Kultur aussieht, wenn KI eine immer größere Rolle spielt. Eben für Literatur, wie gerade gehört, für Film oder Musik. Spotify ist die weltweit dominierende Musikstreaming-Plattform. Damit hat das schwedische Unternehmen in den letzten Jahren auch einen großen Einfluss darauf genommen, wie wir Musik hören und was für Musik überhaupt entsteht. Und damit den Boden dafür bereitet, dass immer mehr von KI erstellte Musik auf der Streaming-Plattform zu hören ist. Das schreibt zumindest die Musikjournalistin Liz Pelly in ihrem Buch Mood Machine, der Aufstieg von Spotify und die Kosten der perfekten Playlist. Kulturreporter Jakob Bauer hat's gelesen.
Warum hören wir Musik? Um neue ästhetische Erfahrungen zu machen vielleicht, um uns mit anderen Menschen zu verbinden, natürlich auch um bestimmte Stimmungen aufzugreifen. Musik zum Entspannen, zum Sport machen und so weiter. Spotify, so beschreibt es die Musikjournalistin Liz Pelly in ihrem Buch, hat aus letzterem sein Geschäftsmodell gemacht. Music for every moment wird 2012 das offizielle Motto von Spotify. Das Unternehmen beginnt, Stimmungsplaylisten zu erstellen wie Chillen, Focus oder Studying. Pelly schreibt:
Im Streaming-Zeitalter identifizierte die Branche eine neue Zielgruppe, den zurückgelehnten Hörer, der nicht aktiv nach Künstlern oder Alben suchte, sondern sich damit begnügte, einfach auf eine Playlist zu klicken, um sich zu konzentrieren, zu trainieren oder zu entspannen.
Also funktionale Musik. Soweit so gut, könnte man sagen, gab's ja schon immer, aber Spotify bewirbt diese Stimmungsplaylists enorm. Diese Idee, egal wie es dir geht, was du machst, hier ist der perfekte Soundtrack dazu und schafft dadurch bestimmte Klangästhetiken. So klingt Chillen, so klingt Sport, so klingt Arbeit. Weil Spotify diese Playlists so pusht, wird es für Künstler wichtig, dort aufzutauchen, um Geld zu verdienen. Und ihre Musik muss den Vibes der Playlists entsprechen. Liz Pelly schreibt in ihrem Buch:
2017 erzählte mir der Inhaber eines Indie-Rock-Labels, dass Spotify alles in eine emotionale Tapete verwandle. Die entspannten, geradlinigen Titel seiner Künstler waren sehr erfolgreich, aggressivere Musik kaum. Er sagte, wenn Spotify allen nur leicht verdauliche Musik serviert, wohin entwickelt sich dann die Kunst?
Damit nicht genug. Pelly entdeckt bei ihren Recherchen, dass Spotify im Geheimen das Programm Perfect Fit Content ins Leben ruft. Das funktioniert so. Spotify kooperiert mit Produktionsfirmen, die von anonymen Künstlern Musik erstellen lassen, die perfekt auf die Stimmungsplaylisten passt. Die Künstler bekommen einmal ein Honorar, den Rest der Einnahmen teilen Produktionsfirma und Spotify untereinander auf. Spotify verdient so mehr Geld als bei Streams normaler Künstler. Über 150 offizielle Playlisten von Spotify bestehen zur Zeit von Liz Pellys Recherche fast ausschließlich aus solcher Musik. Wer zum Beispiel die Cocktail Lounge Playlist anmacht, hört Perfect Fit Content. Spotify hat mit diesen Playlists auch eine musikalische Umgebung geschaffen, in der Künstler unwichtiger wurden. 2022 recherchierte eine schwedische Zeitung, dass hinter 500 Künstlern auf Spotify 20 Produzenten standen, mit jeweils tausenden Tracks, die jeweils millionenmal gestreamt wurden. Spotify-Hörer, die nur auf Play drücken, um den perfekten Soundtrack für den Moment zu haben, verlieren die Bindung zu den Künstlern. Ein Musiker erzählte Liz Pelly:
Ich habe 300.000 monatliche Hörer, aber wenn ich eine Show in LA spiele und die wirklich stark bewerbe, kommen vielleicht 20 Leute.
Spotify hat Musik über Jahre als emotional-funktional angepriesen, damit unsere Hörgewohnheiten beeinflusst und uns von den Künstlern entfremdet. Liz Pelly spricht es nicht direkt aus, aber ihr Buch legt es nahe. Von anonymen Künstlern, die Songs für klanglich klar definierte Playlists schaffen, zu KI-generierter Musik ist es nicht mehr weit. Ein Ex-Mitarbeiter einer der Firmen, die für Spotify Perfect Fit Content erstellt haben, erzählte Pelly:
Unterm Strich will Spotify die Inhalte so günstig wie möglich. Am liebsten würde das Unternehmen sie gleich selbst besitzen. Angenommen, ich wäre in Spotifys Position. Es gibt viele Leute, die diese Art von funktionaler Musik produzieren. Aber die KI kann das mittlerweile auch. Da würde ich mir natürlich überlegen, wie ich möglichst kostengünstig an die Inhalte rankomme.
Pellys Thesen scheinen sich zu bewahrheiten. KI-Musikfirmen sprießen aus dem Boden. Das deutsche Startup Endel wirbt zum Beispiel damit, KI-Musik bereitzustellen, die direkt auf die Stimmungsbedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist. Schlafen, relaxen, fokussieren. Einige Tracks von Endel sind schon auf den Flaggschiff-Playlisten von Spotify wie Brain Food oder Deep Focus gelandet. Und Endel hat Verträge mit großen Musikplayern wie Amazon, Universal und Warner abgeschlossen. Vor einem halben Jahr hat Spotify außerdem eine Zusammenarbeit mit ChatGPT angekündigt. Nutzer können nun die KI mit Spotify vernetzen und sich dann Playlisten zusammenprompten. Zum Beispiel, wie es Co-Chef Gustav Söderström bei der Ankündigung vorschlug:
Playlists mit Zen-Vibe. Für den Fall, dass die Schwiegereltern dich an den Feiertagen besuchen.
Von Künstlern redet hier keiner mehr. Es geht nur noch darum, die Stimmungsbedürfnisse der Nutzer zu befriedigen. Und solche Zen-Vibes kann man sich doch ganz gut mit smoothen KI-Klängen vorstellen, oder? Die neuesten Ankündigungen des Unternehmens, dass Spotify KI noch tiefer in sein Ökosystem einbauen will, klingen vor diesem Hintergrund eher wie eine Drohung als eine Chance.
Einblicke in die Mechanismen von Spotify gibt das Buch Mood Machine der New Yorker Musikjournalistin Liz Pelly. Bisher ist es nur auf Englisch erschienen. Kulturreporterin Jule Lippig hat sich diese KI-Musik auf Streaming-Plattformen noch mal genauer angehört und eine Berliner Künstlerin getroffen, die mit Hilfe von KI Opfer einer Betrugsmasche wurde.
Die Gitarre klingt weich und verträumt. Tell me what it means tonight. Die Lyrics erzählen von Liebe. Die Musik ein Mix aus Reggae, Soul und Blues. Let Babylon Burn nennt sich der Künstler. Auf dem Cover ein schwarzer Musiker mit langen Haaren, Gitarre in der Hand, singend vor einem Mikrofon. Auf YouTube gibt es ganze Musikvideos von ihm. Er am Strand und er auf der Bühne. Das hier ist sein meistgeklickter Song auf Spotify, Soul to Soul. Nur dieser Künstler existiert gar nicht. Die Musik wurde mit einer künstlichen Intelligenz erstellt. Auch das Cover und das Musikvideo des vermeintlichen Künstlers sind KI-generiert. Mittlerweile sind solche Songs keine Besonderheit mehr. Täglich tauchen KI-generierte Titel auf Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music auf und werden dort auch für Betrug genutzt.
Ich war abends zu Hause und habe eine Nachricht von meinem Manager bekommen, dass eine Mail von Spotify kam als Benachrichtigung, dass jetzt praktisch ein Release ansteht. Und dann auch gesehen, dass da ein komisches Cover-Art von diesem Release war, was aussah wie so eine AI-Kunstversion von meinem letzten Albumcover. Und dass halt 5 Songs am nächsten Tag hochgeladen werden sollten. Und haben dann natürlich direkt gecheckt, dass es sich da irgendwie um einen Scam handelt. Ja, und dass es irgendwas mit KI zu tun hat, weil man das einfach auch direkt auf den ersten Blick gesehen hat.
Das ist die Berliner Musikerin Tara Nomi Doyle. Betrüger veröffentlichten unter Taras Namen KI-Musik, die zwar unter ihrem Namen erschien, musikalisch aber kaum zu ihr passte.
Ich hatte halt riesige Angst, dass die auch meine Musik genutzt hätten, um sozusagen die KI zu füttern, weil sich das halt wirklich übergriffig angefühlt hätte und war dann aber sehr erleichtert, weil es sich einfach nach generischem Beach-Pop irgendwie angehört hat mit Ukulele und ja, halt einer Frauenstimme, aber ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass die Stimme nach meiner Stimme klang.
Und Tara Nomi Doyle ist kein Einzelfall. Auch der Band Toto wurden bereits KI-generierte Songs untergeschoben. Genau wie dem Country-Musiker Blake Foley. I'm tired of running around looking for answers to questions I already know. Der Unterschied: Foley ist bereits seit Jahren tot. Für Musiker ist das eine weitere Herausforderung in einer Branche, die sich durch Streaming ohnehin ständig verändert. Tara Nomi Doyle meint, dass hier Gesetze benötigt werden.
An sich, was es braucht, sind Gesetze und wahrscheinlich halt internationale Regelungen, dass diese Vertriebsplattformen eine Authentifizierung durchführen müssen. Und ich glaube, mir ist da einfach bewusst geworden, okay, das ist einfach eine riesige Lücke und würde halt die ganze Streaming-Welt kaputt machen, praktisch, wenn das jetzt so zur Normalität wird.
Ob KI-generierte Musik künftig zur Normalität wird, ist offen. Für die Branche geht es jetzt um Regeln und Kennzeichnungen. Für die Künstler darum, sich im wachsenden Strom KI-generierter Inhalte überhaupt noch durchzusetzen. Und für Hörer um die Frage, werden wir künftig noch erkennen, ob Musik von Menschen gemacht wurde oder von einer KI?
Identitätsdiebstahl mit KI-generierter Musik. Die Berliner Künstlerin Tara Nomi Doyle war von solch einem Betrug betroffen. Für größere Aufmerksamkeit sorgte sie aber mit was ganz anderem. Tara Nomi Doyle hat den Soundtrack zum Berlinale-Film Rose mit Sandra Hüller in der Hauptrolle komponiert. Er läuft gerade im Kino. Sie hören das RBB 24 Inforadio, ein Kulturspezial zu Pfingsten zum Thema künstliche Intelligenz und Kultur. Kann KI Kunst? Spätestens seit vor 2 Jahren ein von einem KI-Roboter gemaltes Porträt für 1,2 Millionen Euro unter den Hammer kam, stellt sich für viele diese Frage. Das Berliner Künstlerpaar Kennedy Swan aber sieht das ganz entspannt und nützt KI für ihre Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft. Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sie in ihrem Atelier in Prenzlauer Berg besucht.
Ja, es gibt einen so Bastelladen, wo ich auch Papiere und Farben und so kaufen kann. Und die haben irgendwie echt eine große Auswahl an so kleinen Dingen.
Mit Bianca Kennedy und Felix Kraus alias Kennedy und Swan stehe ich vor dem Modell eines gefliesten Raums. Miniaturfläschchen stehen in Miniregalen, Reagenzgläser auf kleinen Tischen. Das Ganze hat etwas von einer Puppenstube, wirkt mit den weißen, rot geränderten Kacheln aber auch klinisch kalt, künstlich und rätselhaft. How to AI steht als Wortspiel auf einem Poster an der Wand. Passend dazu liegt ein großes, aufgeklapptes Ei mitten im Modellraum. Alice steht darauf zu lesen.
Das ist unser AI. Wir haben ein fiktives Start-up gegründet, das Alice heißt. Und in Alice gibt es Menschen, die sich der KI öffnen wollen für ihre Gesundheitsdaten und sich bewerben können.
Okay, I'd like to take part in this program.
So you'll have my face and my voice and my medical data.
Jetzt ist endlich diese AI hier und die soll sich jetzt mal schön um das kümmern, was von mir noch übrig ist.
22 Probandinnen tauchen im Video auf. Nicht als normale Menschen, sondern als mittels KI animierte, aquarellierte Talking Heads. Sprechende Köpfe, die von sich erzählen und warum sie sich der KI öffnen.
I don't believe in human doctors anymore.
Es ist von uns geschrieben, aber natürlich haben wir auch viel recherchiert, was so die Leidensgeschichten teilweise sind. Und oft ist es einfach dieses Thema, die Ärzte und Ärztinnen hören einem gar nicht richtig zu, glauben einem nicht.
Also ich glaube, Hoffnung ist so das Hauptwort. Warum wir überhaupt KI irgendwie mitspielen lassen wollen in unseren Gesundheitsdaten, ist einfach die Hoffnung, ernster genommen zu werden und dumme Fragen dreimal stellen zu dürfen, was ich vielleicht bei einem Arzt nicht machen würde.
So spielen Kennedy Swan mit künstlich-künstlerischen Mitteln ein Spiel mit ernsten Fragen aus dem Bereich medizinischer Forschung. Das tun sie ohne KI und ihre Rolle dabei zu verteufeln, aber auch nicht unkritisch. Etwa bei den Aquarellen, die als Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem KI-Kompetenzzentrum Bifold an der Technischen Universität Berlin entstanden sind. Hier hatten die beiden die Möglichkeit, sich mit auf Lungenschnitte trainierter KI zu beschäftigen.
Und wir haben eben diese Lungenschnitte mit Aquarell versucht zu imitieren auf Glasplatten, davon dann Fotos gemacht und dann diese Ausschnitte eben dieser KI gegeben. Und was hätte kommen müssen, wäre, habe ich nicht im Datensatz gefunden, Fehler oder kein Krebs.
Es ist Farbe auf Glas, es hat nichts mit den Trainingsdaten zu tun, das sind keine menschlichen Analysedaten und trotzdem wollte die KI ganz brav sein und eine gute KI und eine Diagnose ausspucken und da waren wir selber sehr überrascht, dass die dann eben auch kam.
Jenseits reiner Wissenschaft den Raum für Fragen zu öffnen, darum geht es den beiden. Künstliche Intelligenz ist dabei ein Tool, das Kennedy Swan nutzen, aber auch konterkarieren, indem sie die Modelle für ihre KI-gestützten Installationen von Hand basteln oder berühmte Menschen wie etwa Marlene Dietrich wieder auferstehen lassen.
Wieder auferstanden?
Ich bin doch nicht Jesus, Menschenskinder.
Und so blass um die Handgelenke.
Habt ihr das nicht besser hingekriegt?
Ich bin doch zu schade für einen.
Ja, wir haben uns überlegt, wie könnten denn auch so Deepfakes, also wie könnte das denn noch aussehen? Und haben uns da in dem Fall für eine Schauspielerin entschieden, die Marlene spielt. Und haben die dann im Museum gezeigt. Das war 2023, wo dann ein Mann eine Frau erklärt hat, alles KI, alles per Knopfdruck entstanden. Und wir wissen aber, okay, wir haben das Modell gebaut, wir haben die Schauspielerin gesucht und geschminkt und uns Kostüme überlegt. Also da ist so gar nichts in irgendeiner Form mit KI passiert. Und trotzdem waren wir 2023 schon so weit, dass das eben im Museum so ganz klar gesagt wurde, ja, das ist KI.
So gilt für Kennedy Swan, vieles kann, nichts muss mit KI in der Kunst. Und ein Prompt allein schafft noch kein neues Werk.
KI macht ja nicht alleine Kunst und nimmt uns irgendwie den Job weg. Es ist immer nur ein Tool im besten Fall und das Tool muss benutzt werden von echten Menschen. Und jetzt ist halt für jeden die Überlegung, wie viel KI nutze ich denn in meiner Kunst? Mache ich das offen, sichtlich? Viele MalerInnen, die lassen sich ihre Motive natürlich erstmal von KI vorgenerieren und dann wird das irgendwie übersetzt. So wie auch viele Texte mit ChatGPT entstehen. Das ist halt so. Und deswegen gibt es nicht die KI-Kunst. Man kann halt gucken, wie viel KI landet in der Kunst. Kunst? Wird es zum Thema gemacht wie bei uns? Oder benutzt man es nur, um Abkürzungen zu finden?
Sagt Felix Kraus vom Berliner Künstlerduo Kennedy Swan. Einen Kunstbereich gibt es, den würde man für vollkommen frei von künstlicher Intelligenz halten, denn er dreht sich ganz und gar um den menschlichen Körper, der Tanz. Aber auch hier wird inzwischen viel mit Maschinen experimentiert. Da tanzt ein KI-gesteuerter Roboter mit auf der Bühne oder die KI erfindet Choreografiesequenzen für Tänzerinnen und Tänzer. Kulturreporterin Barbara Behrendt hat sich solche Performances angeschaut.
Er ist wirklich niedlich, der weiße Roboter, der mit Eva Maria Kraft auf der Bühne steht. Große Augen, kleiner Mund, feine Fingerglieder. Wie ein Kind schaut er immer ein wenig erstaunt in Richtung Tänzerin. Er versucht, auf die Bewegungen seines Gegenübers zu reagieren. So wie auch Eva Maria Kraft auf die Bewegungen des Roboters reagiert. Eine Improvisation, basierend auf jahrelangem Training mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. 70 Stunden Bewegungsmaterial von Eva Maria Kraft ist in die Maschine eingeflossen. Und es gibt 3 weitere KI-Systeme, die mit 3 PerformerInnen trainiert worden sind. Es können also zeitgleich 4 Roboter auf der Bühne mit Menschen tanzen. Welche Möglichkeiten das bietet, treibt Kraft schon lange um.
Ich kann das kaum mehr mit Menschen vergleichen. Wenn ich mit einem Menschen improvisiere, ist es sehr direkt und da ist ganz viel Emotionalität, Körperlichkeit da, die der Roboter mir nicht geben kann. Das heißt, da improvisiere ich eigentlich mit einem ganzen System. Also es ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, die es braucht. Mich reizt das aber sehr, also weil das einfach wirklich diese Verschränkung aus maschinellem System und menschlichem System irgendwie ist, das interagiert andauernd.
Der Roboter tanzt nicht fließend wie ein Mensch, seine Bewegungen sind mechanisch, trotz seiner beweglichen Gliedmaßen. Kaum vergleichbar mit der filigranen Choreografie, die Eva Maria Kraft neben ihm ausführt. Das ist Teil des Ansinnens dieses von Forschungsgeldern unterstützten KI-Projekts, die Besonderheiten des menschlichen Körpers zu versinnbildlichen und die Grenzen des Roboters sichtbar zu machen. Ein KI-kritisches Projekt, bei aller Faszination für den Roboter.
Das ist so ganz eine eigene Körperlichkeit, die ich auch dadurch entwickelt habe. Die habe ich mit Menschen nicht. Also ich habe so wie eine eigene Sprache natürlich auch entwickelt für diese Performances, die sehr stark natürlich auch wieder auf den Roboter eingeht, weil der ja viel weniger kann als ich. Also jetzt rein physisch. Die Blicke vom Publikum gehen ja sehr stark auf den Roboter. Und gleichzeitig brauche ich auch die Blicke, damit es gemeinsam ist. Und es darf aber auch nicht so sein, dass ich jetzt nur zeige, was ich kann und wie schlecht der Roboter ist.
Die zwischenmenschliche Verbindung, die beim Tanzen so wichtig ist, stellt sich hier nicht ein.
Aber da kommt nichts. Nein, da kommt gar nichts. Und gleichzeitig ist er total verlässlich, weil er macht natürlich immer das, was man ihm reingibt. Wenn wir viele Performances haben, geht es mir wirklich so, dass ich denke, können wir einfach wieder mal nur mit Menschen sein. Das kriegt eine gewisse Einsamkeit, aber es ist ja immer ein großes Team im Hintergrund.
Auch die Tänzerin Katrina Bastian geht KI-kritisch ans Werk. In ihren Arbeiten steht oft unser Selbstoptimierungswahn im Zentrum. Als sei der Mensch eine Maschine, die es nur zu bedienen gelte. In ihrer Performance Cardiac durchläuft sie einen von Daten regulierten Hochleistungsparcours, ohne dass ihr Herz dabei über 95 Schläge pro Minute hochschnellen darf. In Terminal generiert eine KI aus menschlichen Daten tausende neuer Bewegungen, die die TänzerInnen allerdings kaum ausführen können.
Dann ja, konnte das Publikum sehen, dass der menschliche Körper, wir können nicht mithalten. Die Tänzer lernen diese Bewegung. Sehr schnell wird diese Bewegung so extrem, dass ihr Körper nicht mehr weiter kann. Und dann, wir müssen die ganze Zeit nur auf unsere Instructions gucken. So mehr ich in meinem algorithmischen Rabbit Hole gefangen bin, desto weniger habe ich eine Connection mit der Welt. Also ich glaube, wir wollen immer die Systeme darstellen, mit denen wir arbeiten und wie wir mit den Systemen arbeiten, aber dann auch hinterfragen, wie diese Systeme in einem soziopolitischen Kontext uns umgeben, genau.
In ihrer nächsten Arbeit wird es um Überwachung in der Stasi-Zeit im Vergleich zum heutigen KI-Zeitalter gehen. Sowohl Eva Maria Kraft als auch Katrina Bastian spielen auf faszinierende Weise mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Den menschlichen Körper wird allerdings kein niedlicher weißer Roboter auf der Bühne ersetzen können.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.